Ralf, vor einem guten halben Jahr, da haben wir hier über Roboter gesprochen in KI verstehen und wie künstliche Intelligenz denen jetzt bald auf die Sprünge helfen wird. Ersetzen Roboter bald Handwerker, war das Thema. Und du sagst jetzt, wir müssen dieses Thema weiterdrehen. Und warum, frage ich mich jetzt.
Ja, also Moritz, das war eine Top-Episode von dir und Piotr, damals noch Anfang März. Aber wenn wir ehrlich sind, schon eine Woche später war ja klar, wir müssen dieses Thema KI und Robotik auf Wiedervorlage setzen. Denn Mitte März machte ja so ein YouTube-Video die Runde, das also viral ging und uns letztlich allen vor Augen führte, wie rasant die Entwicklung da gerade ist. Erinnerst du dich noch?
KI verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Also du meinst das Video, wo so ein humanoider Roboter die Küche aufräumt und nebenbei eigentlich sehr reflektiert auf Fragen seines Besitzers antwortet?
Genau dieses. Und um deine Erinnerung aufzufrischen, habe ich es nochmal mitgebracht.
Sehr gut.
Hey Figure One, what do you see right now?
I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table.
Great, can I have something to eat?
Da steht dieser mannsgroße, zweibeinige Roboter also hinter so einem Küchentresen.
Sure thing.
Muss auf Aufforderung seines Besitzers dann erstmal beschreiben, was er da so vor sich sieht. Also ein Apfel, ein Geschirrrack, also wo man das Geschirr reinstapeln kann. Und als ihn der Besitzer dann auffordert, ihm was zu essen zu geben, überlegt er kurz, reicht ihm einen roten Apfel an und auf Aufforderung sammelt er dann auch noch den Müll an, der auf dieser Küchenanrichte da vor ihm liegt und stapelt das Geschirr dann in einen Ständer. Schon beeindruckend, oder, wenn man das alles so sieht?
Total. Ich finde, diese Stimme ist ja eher so wie from outer space und nicht wie from your kitchen. Das ist so vielleicht so ein Unterschied. Und das ist alles noch ein bisschen langsam, also die Latenz und so weiter. Wir haben aber jetzt schon direkt danach auch Hörermails bekommen, die fragten, habt ihr das gesehen, dieses Video? Da müsst ihr unbedingt dazu was machen. Machen wir jetzt eben auch. Und wir wollen eben heute fragen, werden Roboter jetzt wirklich so intelligent, dass sie bald zu uns nach Hause kommen und uns die lästigen Arbeiten abnehmen, Ralf? Und du hast zu dem Thema recherchiert. Wie lautet jetzt deine Antwort?
Also Moritz, wenn man mal so schaut, wie viele Startups in den letzten Monaten ähnliche Videos veröffentlicht haben, wo also solche humanoiden Roboter Kaffee kochen, Spülmaschinen ausräumen, Hemden bügeln, Backzutaten aus dem Kühlschrank anreichen oder sogar die Kinder bei den Hausaufgaben betreuen, dann könnte man echt den Eindruck bekommen, die zweibeinigen Robo-Butler, die stehen quasi schon vor unserer Tür. Auf der Weltkonferenz für Robotik in Peking vor 2 Wochen wurden jetzt über 20 humanoide Roboter präsentiert, also ganz ähnlich dem, den wir gerade im Video gesehen haben, die demnächst auf den Markt kommen sollen. Aber anders als die PR-Videos und Präsentationen suggerieren, wird sich nach Meinung von Fachleuten dieser Vormarsch der Humanoiden in unseren Alltag schon noch verzögern, so um 5 bis 10 Jahre schätzungsweise. Also die Cousins von C-3PO, den man so aus Star Wars kennt, die kommen tatsächlich, aber sie kommen in Trippelschritten. Und warum das so ist und welche Rolle künstliche Intelligenz bei all dem spielt, das dröseln wir jetzt auf.
Aber bevor wir jetzt uns den Hype um die humanoiden Roboter, was da alles gerade vorgestellt wurde, auch in Peking, was du gesagt hast, über 20 Roboter, bevor wir den wieder ein bisschen runterkochen und die Erwartungen dämpfen, lass uns aber nochmal darauf auf die schauen, die ihn befeuern. Das sind ja diese Pressemitteilungen, diese PR-Videos, die viral gehen, die dann alle teilen. Und dieses Video vom Anfang ist ja auch genauso eins. Das stammt von einer Firma aus Kalifornien, von der hatte vorher noch nicht mal jemand was gehört.
Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Figure AI heißen, die sind auch gerade mal erst 2 Jahre alt, gegründet, um humanoide Roboter in Serie zu produzieren demnächst. Man hat inzwischen über 700 Millionen Dollar Risikokapital eingeworben bei richtig großen Firmen, Microsoft, Nvidia und eben OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT.
Ja, okay. Das erklärt dann natürlich auch, warum man sich mit dem halbwegs klug unterhalten kann. So halt wie mit ChatGPT auch. Dieser Advanced Voice Mode fehlt zwar noch, aber es geht trotzdem schon ziemlich gut.
Genau. Also was wir sehen, ist quasi wirklich die Synthese zweier Hochtechnologien. Also einen zweibeinigen humanoiden Roboter, state of the art, mit stabilem Gang und feinfühligen Händen, die komplexe Aktivitäten ausführen können. Und eine KI, die diesem Roboter hilft, seine Umgebung wahrzunehmen und auf Sprachbefehl eigenständig passende Handlungen zu planen und auszuführen. Ich finde schon, dieses Video zeigt eindrucksvoll, wohin die Kombination aus menschenähnlichen Robotern und künstlicher Intelligenz führen könnte. Denn es könnte tatsächlich klugen Maschinen den Weg in unseren Alltag ebnen. Und der Nachfolger von Figure One, den wir da jetzt gerade nochmal gesehen haben. Figure Two ist auch schon im Einsatz, baut in einem US-Werk des Autobauers BMW Karosserieteile zusammen. Und die Vision der Entwickler ist eben, wir werden bald Millionen solcher intelligenter Roboter haben, die uns zunächst in der Fabrikhallen und später dann auch zu Hause zur Hand gehen.
Einer, der auch auf solche humanoiden Roboter setzt und die dann auch in diesen Fabriken rumlaufen, das ist Elon Musk. Und da gibt es auch Videos davon, wie die in den Tesla-Fabriken unterwegs sind, die Roboter.
Montagehallen,
Büroflure und so.
Genau, Elon Musk setzt ganz massiv auf humanoide Roboter, hofft sogar, dass das mal zu Teslas Kerngeschäft künftig werden könnte. Mhm. Der eigene Humanoide, den er entwickeln lässt, heißt Optimus. Die dritte Generation wird gerade optimiert, soll ja vielleicht kommendes Jahr auf den Markt kommen. Elon Musk schätzt, dass der Verkaufspreis mit Start der Massenproduktion nach und nach auf unter $20,000 sinken könnte. Also der Preis eines Kleinwagens. Und er prophezeit, dass es 2040 1 Milliarde humanoide Roboter auf der Welt geben wird und künfte vielleicht sogar doppelt so viele dieser Maschinen wie Menschen auf dem Planeten. Also geht um ein Riesengeschäft, das manche da wittern.
Ja, das ist halt auch Elon Musk. Ne? Der wollte schon 2024 Menschen zum Mars fliegen, was jetzt auch nicht so ganz schnell klappen wird. Oder er hat auch geschummelt bei Videos von selbstfahrenden Autos. Da haben wir auch mal in KI-Verstehen drüber geredet. Und jetzt kumpelt er mit Donald Trump rum. Also wie schätzen denn Experten den künftigen Markt für solche menschenähnlichen KI-Roboter ein? Ähnlich euphorisch wie Musk?
Ja, also man muss Elon Musk nicht mögen, aber ernst nehmen muss man ihn halt blöderweise schon. Ne? Und er ist auch nicht alleine. Also bei der Investmentbank Goldman Sachs zum Beispiel schätzt man, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2035 $38 Milliarden erreichen könnte. Und deshalb werden da eben aktuell wirklich Milliarden investiert, auch von vielen Risikokapitalgebern. Ich nenne dir noch mal ein paar Beispiele, wer da so am Start ist. Also es gibt ein US-Unternehmen namens Agility Robotics. Die haben einen Roboter, der heißt Digit. Sieht ganz lustig aus, weil er so Krähenfüße hat, also seine Knie beugen sich nach hinten wie bei Vögeln. Digit gibt's schon, wird auch schon produziert, soll bald in 10.000er Stückzahlen pro Jahr hergestellt werden. Und dieser Hersteller Agility Robotics hat 2022 $150 Millionen eingeworben, um unter anderem jetzt auch erste Pilotprojekte bei Mercedes in Ungarn und beim österreichischen Zulieferer Magna angekündigt. Anderes Unternehmen aus China, Unitree, will noch dieses Jahr einen Hobbit-großen Roboter namens G1 produzieren. Avisierter Stückpreis hier 20.000 Euro. Wow. Und Uptech Robotics, ebenfalls aus China, baut neben anderen Robotern auch Humanoide wie ein sogenanntes Model Walker S. Und auch der arbeitet schon tatsächlich beim Elektroautobauer NIO bereits in der Montage.
Okay, der arbeitet in der Montage. Ist das bei den anderen auch so? Sind die auch schon wirklich im Einsatz oder sind das eher so gehypte Ankündigungen und Feldtests vielleicht, die da laufen?
Ja, also es sind bisher wirklich, muss man sagen, nur Pilotprojekte, wo Firmen eben mal testen, welchen potenziellen Nutzen solche menschenähnlichen KI-Bots mal bieten könnten. Also der erste Humanoide, der da bei BMW im Einsatz ist, in der Fabrik in South Carolina, der macht bisher nur so Proof-of-Concept-Arbeitspakete, also in der Karosseriewerkstatt und in der Logistik. Und die Experten, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe, ja, die sind deshalb auch alle so ein bisschen skeptisch bezüglich der so ganz vollmundigen Ankündigung der Startups, was den Vormarsch der Humanoiden in unseren Alltag angeht.
Mich erinnert das auch an diese Fortschrittsbalken, die dann bei 98% immer am längsten brauchen. Genau. Mit wem hast du da gesprochen? Mit welchen Fachleuten?
Ja, also zum Beispiel mit Alin Albu-Scheffer, den kenne ich schon ziemlich lange, ist ein Professor an der TU München, Leiter des Instituts für Robotik und Mechatronik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, wo man seit über 10 Jahren auch an einem eigenen humanoiden Roboter namens Toro forscht. Den habe ich mir vor 10 Jahren, wie gesagt, schon mal angucken können. Und Alin Albu-Scheffer sagt, naja, also diese Videos und Demos, das wirkt zwar beeindruckend, aber für ein Video kann man so einen Roboter natürlich 100-mal Kisten umräumen, Kaffee kochen oder ein Hemd stapeln lassen und die 99 Mal, wo er dann gescheitert ist oder gestolpert oder irgendwas nicht geklappt hat, die schneidet man dann raus. Mhm. Ne? Auffällig aus seiner Sicht ist, auf Messen war bislang keiner dieser humanoiden KI-Roboter wirklich in Aktion zu sehen. Und das deutet schon darauf hin, dass man da von realen Anwendungen schon noch wahrscheinlich Jahre entfernt ist. Allerdings, dass große Umbrüche anstehen, das bezweifelt Alin Albu-Scheffer keinesfalls. Im Gegenteil.
Es ist tatsächlich eine sehr spannende Zeit, weil die Entwicklung der Hardware in der Robotik der letzten 20 Jahre jetzt zusammenkommt mit den sehr, sehr spannenden Ergebnissen in der KI, zum Beispiel Foundation Models, Deep Learning und so weiter. Und das verspricht tatsächlich einen Durchbruch in der Robotik, nicht nur in kontrollierten Umgebungen wie Fabriken, sondern auch in Alltagsbereichen.
Alltagsbereichen, das könnten dann auch unsere Küchen und Wohnungen sein, Moritz. Also Alin Albuschäfer sieht wirklich eine Revolution am Horizont durch die Kombination dieser beiden Hochtechnologien. Er sagt aber auch, wir sind mindestens noch 10 Jahre davon entfernt, bis wir im großen Stil wirklich hilfreiche kommerzielle Produkte sehen werden.
Das heißt auch, dass die Start-up-Firmen, die ja jetzt antreten, um den Markt für humanoide Roboter aufzumischen, die werden eher einen langen Atem brauchen oder halt pleite gehen, bevor dann das große Geld verdient wird. Das ist ja auch in anderen KI-Bereichen immer so die Wette. Was sind da jetzt die größten Herausforderungen auf dem Weg?
Es gibt viele große Herausforderungen. Gehen wir es vielleicht mal exemplarisch an so einer konkreten Aufgabe durch, die so ein künftiger Robo-Butler mal meistern können müsste. Also stell dir vor, Szene aus meinem Alltag. Freunde zum Essen eingeladen, du stehst in der Küche, hast gerade die Vorspeise fertig, bist am Hauptgang am Köcheln, du weißt, in 10 Minuten klingelst, aber eigentlich müsstest du jetzt schnell noch den Wein, den Pinot Grigio aus dem Keller holen, die 2 Flaschen, die super zum Hauptgang passen würden. Ne? Und es wäre natürlich super, man hätte da jetzt jemanden, dem man einfach das Kommando gibt, hol mir 2 Flaschen Pinot Grigio aus dem Weinregal im Keller und 5 Minuten später stünden die dann im Wohnzimmer auf dem Tisch. Würde mir helfen sowas? Was müsste so eine Maschine können, um das hinzukriegen? Der Robo-Butler müsste natürlich zuallererst mal sicher auf 2 Beinen unterwegs sein. Mhm. Und zwar unter allen Umständen, damit er eben nicht die Kellertreppe runterfliegt. Da ist man auf gutem Weg, aber noch längst nicht am Ziel.
Eine gute Sache ist dabei auf jeden Fall, er kann sich nicht betrinken wie der Typ in Dinner for One, der Butler.
Tigerfälle könnten auch ein Problem sein.
Löwenköpfe.
Also stabiler Gang, Punkt 1. Punkt 2, der Robo-Butler muss natürlich Objekte, Gegenstände, Personen in seiner Umgebung erfassen und einordnen können, um dann sinnvoll mit ihm zu interagieren. Also er muss Türen öffnen können, Lichtschalter betätigen, das Weinregal erkennen, die richtige Flasche finden. Ne? Dann muss er drittens in der Lage sein, auch Gegenstände sicher zu handeln. Also die Weinflasche muss er natürlich anders anfassen als ein rohes Ei, das er mir aus dem Kühlschrank reichen soll. Und viertens, und das ist auch ziemlich wichtig, er muss mit Überraschung klarkommen können. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass, wenn er im Keller ist, er feststellt, dass das Mountainbike meines Nachbarn zum Beispiel den Zugang zum Lichtschalter oder zum Weinregal versperrt. Und damit er dann nicht mit leeren Händen zurückkommt, braucht es eine Menge künstliche Intelligenz an ganz vielen Stellen, um diese Herausforderungen zu lösen.
Allein dieses Gehen auf 2 Beinen, warum ist das so schwierig?
Ja, ist die Physik dran schuld. Ja. Also hoher Körperschwerpunkt macht es schwer, die Balance zu halten generell. Deswegen krabbeln ja auch wir Menschen zuerst mal auf 4 Beinen, bevor wir dann allmählich laufen lernen. Das ist einfach sehr komplex. Es gibt inzwischen aber schon 2-beinige Roboter, die sehr souverän auch auf unterschiedlichem Terrain unterwegs sind. Also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel experimentieren Alin Albuschäfers Leute seit 2013 eben mit dem schon genannten Toro. Dank Machine Learning macht er auch große Fortschritte. Und während Doktoranden früher quasi jede einzelne Bewegung händisch programmiert haben, lernt die Maschine jetzt selbst, welches Aktivierungsmuster ihrer Motoren am besten funktioniert, um auch auf ungewohntem Terrain zurechtzukommen. Also zum Beispiel auf Grasboden oder auf Geröll. Ne? Typischerweise läuft das dann über Reinforcement Learning, also bestärkendes Lernen, um Bewegungsabläufe zu trainieren. Meist in so einem 2-stufigen Prozess. Also zunächst wird so ein virtueller Zwilling des Roboters 1000 Male auf einen virtuellen Parcours im Computer geschickt. Mhm. Also zum Beispiel steile Treppe hoch oder ein abschüssiges Schotterbett runterlaufen. Kommt er hoch oder runter, ohne hinzufallen, wird er quasi belohnt und optimiert dadurch ständig seine Bewegungsabläufe. Ja, und mit diesen im Rechner eingeübten Bewegungsabläufen aus den Simulationen wird dann der reale Roboter auf einen realen Parcours gelassen und die Daten, die seine Sensoren und Motoren dann liefern, die werden dann in ein neuronales Netz gefüttert, das seine realen Bewegungsabläufe wieder weiter optimiert. Und durch solche KI-basierten mehrstufigen Lernverfahren sind 2-beinige Roboter heute also zum Teil schon erstaunlich flott auch in sehr schwierigem Terrain unterwegs.
Da gibt es ja alle Jahre wieder diese wirklich auch sehr eindrucksvollen Videos von der US-Roboterfirma Boston Dynamics. Früher waren das so Roboterhunde, die schon so spooky durch den Wald liefen. Und jetzt haben sie aber auch so ein 2-beiniges Modell, Atlas heißt das, glaube ich. Und vor 3 Jahren gab es ein Video, das wurde 15 Millionen Mal angeschaut. Und da sind auch 2 solche humanoide Roboter und die meist dann wirklich im Laufschritt so ein Hindernisparcours laufen über Treppen und Rampen, springen von Kiste zu Kiste, balancieren auf einem Schwebebalken und tragen dabei auch noch Sachen. Also das ist schon beeindruckend.
Super beeindruckend, ja. Allerdings wurden die Roboter eben ganz konkret für genau diesen Parcours trainiert. Wenn man jetzt eins der Hindernisse austauschen würde, dann kämen die ins Straucheln und mit dem Gang in meinen unbekannten Weinkeller werden die derzeit völlig überfordert. Also diesen stabilen Gang aus Laborsettings dann wirklich in die reale Welt zu übertragen, in deine und meine Wohnung, das bleibt schon noch schwierig. Sieht man auch daran, dass die meisten 2-beinigen Roboter in Tests übrigens immer noch aufgehängt sind. damit sie sich und andere nicht verletzen, wenn sie mal das Gleichgewicht verlieren sollten. Wir sprechen hier über 40 bis 80 Kilo schwere Maschinen mit über 50 Motoren und Gelenken. Und wenn die stürzen, geht praktisch fast immer was zu Bruch.
Wie man das alleine löst, dass der Roboter jetzt auch im Fehlerfall erstmal nicht gefährlich ist für einen Menschen, also nicht unerwartete Bewegungen macht, die ihn vielleicht auch verletzen könnten. Und zweitens in einem sicheren Zustand sich befindet und nicht kaputt geht. Das ist eine große Herausforderung.
Für den Robo-Butler, der mir den Wein aus dem Keller holt, wenn Freunde gleich zu Besuch kommen, der muss diese Aufgabe natürlich meistern. Da würde ich schon sicher sein wollen, dass er nicht die Kellertreppe runterfällt und vielleicht versehentlich sogar noch den Hund der Nachbarin unter sich begräbt.
Ja, und das ist ja auch echt nicht einfach, in deinem wahrscheinlich turnhallengroßen Weinkeller sich zurechtzufinden in den verschiedenen Regalen.
Nee, ganz anders, der ist sehr klein und vollgestellt, das macht echt schwierig.
Okay, da bin ich ja beruhigt. Aber das mit dem aufrechten Gang, das bleibt also schwierig. Also maschinelles Lernen hilft dann den Entwicklern, da zügiger voranzukommen, haben wir jetzt gelernt. Punkt 2, den du vorhin genannt hast, Objekte und Personen in der Umgebung zuverlässig erkennen, um da sinnvoll interagieren zu können. Also der Roboter muss dann zum Beispiel beim Gang in den Keller den Lichtschalter erkennen können und wissen, wie er ihn betätigen kann. Wo kommt da KI ins Spiel?
Also zunächst mal bei der Bildverarbeitung natürlich. Der Roboter muss ja wissen, woran er einen Lichtschalter oder eine Türklinke erkennt und so weiter. Aber das reicht natürlich nicht, denn spannend ist ja der nächste Schritt. Er muss eine Idee haben, wie er mit diesen Dingen, die er dann erkannt hat, sinnvoll interagieren kann. Und da wird es schon knifflig. Also in der chaotischen realen Welt, in der wir leben, gibt es ja unzählige Varianten von Türklinken und Lichtschaltern. Selbst wenn der Roboter also durch, sagen wir mal, Imitationslernen oder Reinforcement Learning, wie wir es vorhin genannt haben, gelernt hat, 50 gängige Türklinken runterzudrücken und dann dran zu ziehen, könnte er in meinem Keller auf ein älteres Modell treffen, das ihm Probleme macht. Ne? Und vielleicht verstellt aber auch das Mountainbike meines Nachbarn den Weg zum Lichtschalter, und damit der Robo-Butler dann trotzdem seine Aufgabe erfüllen kann, muss er irgendwie in der Lage sein, zusätzliche Informationsquellen anzuzapfen, die ihm dann verraten, welche Handlungsoption er jetzt hat. Und im Zeitalter großer Sprachmodelle, in dem wir leben, liegt es natürlich unheimlich nahe, den Robotern künftig Zugriff auf deren gesammeltes Wissen zu geben.
Die Erwartung ist jetzt, dass man mit den Foundation Models eben das Wissen des Internets anzapft. Sei es YouTube-Videos, sei es schriftliche Anleitungen, die natürlich in riesiger Menge vorhanden sind. Die große Frage ist, wie übersetzt man dieses menschliche Wissen, das in Form von Text, Sprache, Videos verfügbar ist, in Programmanweisungen für den Roboter?
Also die Vision, Moritz, ist folgende. Obwohl mein zweibeiniger Küchenroboter noch nie ein Fahrrad gesehen haben mag, würde er es dank des kondensierten Wissens von GPT, Gemini, Claude oder wie sie heißen, trotzdem als Fahrrad erkennen und wüsste dann auch direkt, ich muss dieses vielleicht ziemlich schwere Objekt gar nicht unbedingt anheben, um den Weg zum Lichtschalter freizumachen. Ich könnte auch versuchen, es zur Seite zu rollen.
Ja, das ist dann so Kontextwissen, oder wie nennt man das?
Ja, genau. Also die Fachleute sprechen von Vision Language Action Modellen. Gemeint ist quasi eine Erweiterung großer Sprachmodelle, wie wir sie heute kennen, die also mit Text, Bildern und Video umgehen können, in die Sphäre der Roboter, also in die physische Welt rein. Auch Frank Kirchner arbeitet daran, ist geschäftsführender Direktor am Robotics Innovation Center, dem deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Bremen. Er ist der zweite Experte, mit dem ich gesprochen habe für diese Folge, und ich habe ihn angerufen, weil man dort in Bremen auch einen sehr hochentwickelten humanoiden Roboter hat, RH5 heißt der schon ganz tolle Dinge tun kann. Und in einem Projekt namens ActGPT arbeiten Frank Kirchner und seine Leute aktuell dran, große Sprachmodelle zu nutzen, um erlernte Bewegungsabläufe von einem Roboter auf einen anderen übertragbar zu machen.
Wir werden versuchen, mit trainierten Large Language Models die Parametrisierung der Schaltkreise und der Differentialgleichungssysteme, die ein Mensch aufgestellt hat, immer noch zu automatisieren und damit generalisierbar machen, sodass ich sie von einem Roboter auf einen anderen übertragen kann. Sodass ich in der Perspektive, vielleicht in 2 Jahren oder so werden wir da sein, meinem System nur noch eine Beschreibung geben muss, wie sieht eigentlich der Roboter aus? Also wie viele Arme hat der? Wo sitzen die Motoren? Wie lang sind die Verbindungen zwischen Oberarm, Unterarm und so weiter? Dass ich meinem System diese formale Struktur gebe, ja, in Form von einem Pfeil. Das System analysiert die und stellt dann die entsprechenden Gleichungssysteme auf, mit denen dann zum Beispiel eine Laufbewegung umgesetzt werden kann.
Also man hört schon raus, die Details sind ganz schön kompliziert, können wir hier nicht in aller Tiefe drauf eingehen, aber die langfristige Idee dahinter, die ist eigentlich erstaunlich simpel. Also Roboter sollen künftig in der Lage sein, passend zu ihrer aktuellen Wahrnehmung der Welt, also durch ihre Sensoren, visuell, akustisch, taktil, sinnvolle Handlungsoptionen zu erkennen und dann auch entsprechende Aktionen zu planen und tatsächlich auszuführen.
Das Large Language Model, wenn ich sage, bitte gib mir mein Handy, ja, kann das sozusagen zerlegen in, okay, streck den Arm aus, bring die Hand nach unten, greif das Handy oder erstmal, wo ist das Handy auf dem Tisch, schmeiß deinen Vision-Prozessor an, such das Handy. Ne, dafür gibt es alles schon Routinen und das KI-Modell muss jetzt nur noch diese entsprechenden Routinen in die entsprechende Sequenz bringen und ausführen.
Das ist das Fernziel, soweit ist man noch nicht, aber nach Meinung von Fachleuten ist der Einsatz großer Sprachmodelle derzeit einer der vielversprechendsten Ansätze, um Roboter wirklich fit zu machen für die reale Welt und das Leben mitten unter uns Menschen letztlich.
Okay, und das ist dann auch der Grund, weshalb sich das Startup Figure AI mit OpenAI zusammengetan hat, weil man das dann mit dem Sprachbot so verbinden kann. Aber
genau.
Wenn es jetzt um konkrete Handlungsoptionen geht, also zum Beispiel, gib mir das Handy, such das Handy. So ähnlich wie man mit einem Hund spricht, spricht man dann vielleicht ja mit einem Roboter. Woher weiß dann der Roboter, wie er die einzelnen Aktionen ausführen muss? Also der braucht ja dann konkrete Steuerungsbefehle für seine Motoren. Lernt er die dann selbst oder wie geht das?
Ja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Also er muss diese einzelnen Aktionen, auf die er dann vielleicht irgendwann zugreifen kann, mal irgendwie gelernt haben. Jetzt ist es so, dass es für Standardaktivitäten von Haushaltsrobotern, also Schublade aufziehen, Kühlschrank öffnen, Spülmaschine ausräumen, Kaffee machen, gibt es teils schon auch teils öffentliche Datensätze, die für gängige Roboter quasi beschreiben, wie sowas geht. Allerdings sind die noch ziemlich begrenzt, mit der Folge, dass also ein bestimmter Roboter dann vielleicht zum Beispiel eine bestimmte Kapsel-Kaffeemaschine bedienen kann oder eine bestimmte Spülmaschine ausräumen kann, aber eine andere eben nicht. Und ein Fahrrad an der Kellerwand zur Seite hat wahrscheinlich noch nie einen Roboter in solchen Trainings geschoben. Die Frage ist also, wie können sie auch auf solche Situationen vorbereitet werden? Und um sowas zu lernen, um Handlungen effektiv zu planen und umzusetzen, bräuchten die Roboter eigentlich Unmengen physischer Demonstration. Also sie müssten mich dabei beobachten, wie ich im Keller das Fahrrad zur Seite schiebe, um den Lichtschalter zu drücken. Mhm. Das würde aber wahrscheinlich nicht passieren. Solche Daten sind Mangelware und das ist ein Riesenproblem, sagt Alin Albuschäfer vom DLR.
Die jetzigen Foundation Models trainieren auf Daten aus dem Internet. Das sind gigantische Mengen an Text, an Sprache, an Videos. In der großen Anzahl haben sie keine robotischen Daten heute zur Verfügung. Sie haben nicht Milliarden oder Millionen von Robotern, die irgendwo in Haushalten sind und Daten generieren, die man aufzeichnen könnte, genauso wie man jetzt Text im Internet aufzeichnen kann. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Das Ganze muss ins Rollen kommen, damit man die Daten generiert. Aber diesen Stand muss man erstmal erreichen.
Und um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, hat Google DeepMind vor einiger Zeit eine Kollaboration namens OpenX Embodiment ins Leben gerufen. Da haben kürzlich 34 Robotiklabors weltweit Daten gesammelt von 22 verschiedenen Robotern und das alles in einen großen öffentlich gemachten Datensatz reingepackt.
Das ist dann die Power von Open Source, ne?
Genau, also dieser Datensatz enthält über 500 Fähigkeiten von Robotern, die irgendwann mal nützlich sein könnten. Um schneller voranzukommen, bräuchte man aber so eine Art Roboter-Internet mit viel größeren Datensätzen. Die Vision ist, alles, was irgendein Roboter mal irgendwann an Verhaltensweisen gelernt hat, könnte künftig via Knopfdruck dann auf andere Maschinen übertragen werden. Also wenn der eine Robo-Butler gelernt hätte, ein leckeres Pilz-Omelett zuzubereiten, könnten es dann alle anderen auch. Finde ich ein faszinierender Gedanke. Also stell dir mal einen Thermomix mit zwei Beinen und zwei Armen vor. Wäre schon irgendwie cool. Dank generativer KI könnte so ein Roboter das Rezept für Pilzomelette dann sogar selbstständig variieren und irgendwann auf die Idee kommen, Thymian und Chiliflocken hinzuzufügen zum Beispiel.
Ja.
Faszinierend, aber auch ein bisschen spooky irgendwie, oder? Wie geht's dir damit, Moritz?
Ja, also einerseits wirft es natürlich Datenschutzfragen auf. Ich will nicht, dass unbedingt meine Kochrezepte dann geteilt werden von Robotern auf der ganzen Welt. Und das andere ist, wahrscheinlich wird man dann all diese Fähigkeiten extra freischalten müssen oder dafür bezahlen müssen. So ähnlich wie bei Thermomix ja auch ein Abo für Rezeptportale, glaube ich, gut ist. Ich habe keinen Thermomix. Oder bei Tesla, die selbstfahrenden Funktionen, muss man dann tausende Dollar bezahlen, um die freizuschalten.
Also der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe, dass das die kommerziellen Ideen sind, die die großen Firmen mitverfolgen, die das ja vorantreiben. Noch sind wir davon weit entfernt, muss man ganz klar sagen, aber es wird auf sehr vielen Ebenen und mit sehr viel Geld dran geforscht, diesem Ziel näher zu kommen.
Also da ist noch viel Zukunftsmusik in der Luft und die Software und Hardware, die dafür nötig ist, die wird erst gerade entwickelt, wie ich verstehe, und die KI-Algorithmen, mit welchem Zeitrahmen ist da zu rechnen, dass zweibeinige Roboter im Haushalt hilfreich werden?
Also nach meinen Recherchen jetzt würde ich sagen, allen PR-Videos und Demos zum Trotz, wir beide, Moritz, wir werden den Müll in den nächsten 10 Jahren noch selber rausbringen müssen, leider, und den Wein selber aus dem Keller holen. Also die Entwicklung der Hardware macht rasante Fortschritte, dank der immensen Summen an Geld, die da gerade reinfließen. Ich glaube, der Flaschenhals für breite Anwendung ist gerade eher die KI, denn grundlegende Fragen zur kognitiven Architektur solcher Humanoiden, die also mitten unter uns leben würden, die werden erst noch erforscht und es ist im Detail noch unklar, wie man so ein KI-Modell, also eine Art Robo-GPT am besten technisch aufsetzt, dass solche Humanoiden dann auch gefahrlos in Interaktionen mit uns treten können in allen Situationen. Da wären ja vorab dann auch vor allem noch viele Sicherheitsfragen zu klären und auch ethische Dinge, die einem da in den Kopf kommen könnten. Also Missbrauchspotenzial zum Beispiel ist ja nicht ohne. In manchen Fabrikhallen aber halten Humanoide sicher schon früher Einzug, das sehen wir ja gerade schon, denn in so einer ganz klar strukturierten Umgebung, Kisten schleppen, Boxen sortieren, Kleider aufbügeln, das geht im Prinzip heute schon und es verspricht eben womöglich an manchen Stellen wirklich Kostensenkung und das macht es dann eben für Firmen interessant, mit solchen humanoiden Bots zu experimentieren. Die Daten, die dabei dann generiert werden, die sind enorm wichtig, um die KI-Modelle zu trainieren und weiterzuentwickeln und deswegen ist es jetzt eben sehr wichtig, da nicht den Anschluss zu verlieren.
Haben wir denn in Europa da überhaupt eine Chance, am Ball zu bleiben?
Also das große Geld fließt wie so oft in Entwicklung in den USA und China. Bei der Grundlagenforschung in KI und Robotik sind wir sehr gut. Bei Industrierobotern ist Deutschland weltweit immer noch führend mit dabei. Ob deutsche Firmen jetzt aber auch für den Vormarsch der Humanoiden gut vorbereitet sind, ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch, aber immerhin, es gibt schon ein paar Hoffnungsschimmer.
Ich bin geboren in einer Stadt, in der auch viele Roboter hergestellt wurden, Marktführer, aber irgendwann wurden die auch an Chinesen verkauft, KUKA. Hast du ein anderes Beispiel?
KUKA aus Augsburg, ja. Anderes Beispiel wäre Neura Robotics aus der Nähe von Stuttgart. Das ist eine Firma mit 250 Mitarbeitenden, hat kürzlich 100 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt, um einen humanoiden Roboter namens For Anyone zu entwickeln, geschrieben 4NE1, For Anyone, also für jeden, der in einigen Jahren den Müll rausbringen soll oder das Wohnzimmer aufräumen. Da die Firma recht erfolgreich im Geschäft mit klassischen Industrierobotern schon ist, Schweißroboter zum Beispiel für die Industrie, hat sie, glaube ich, eine ziemlich gute Ausgangsposition. Also das stimmt mich ganz optimistisch. Eine andere Sache, die mir Hoffnung macht, Alin Albuscheffer vom DLR, den wir ja schon ein paar Mal gehört haben jetzt, der koordiniert ein europäisches Forschungsnetzwerk, wo sich 31 Top-Unis, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zum Ziel gesetzt haben, eine Austauschplattform aufzubauen für Daten, Codes und Methoden zu KI und humanoiden Robotern. Und das, haben wir vorhin schon gehört, könnte eben sehr wichtig werden, um den großen Konzernen was entgegensetzen zu können. Denn wer keine Daten hat von Robotern aus der realen Welt, der läuft eben Gefahr, im Zeitalter von künstlicher Intelligenz schnell abhängig von anderen zu werden. Moritz, wie sieht's aus? Ist denn deine Frage, ob Roboter jetzt bald richtig schlau werden und uns im Alltag Gesellschaft leisten werden, damit beantwortet?
Ja, ich bin da echt nochmal weitergekommen und bedanke mich sehr für diesen Einblick, den du gerade gegeben hast, was da jetzt allein in diesem letzten halben Jahr, seitdem wir dieses Thema bearbeitet haben, nochmal passiert ist. Ich habe mitgenommen, dass da ja total viel geforscht wird, dass diese Daten, Robotikdaten noch ein ungelöstes Problem sind und dass viel investiert wird und viel ausprobiert wird, aber nicht unbedingt in Europa. Ich bin mal gespannt, ob dann diese Roboter, die wir dann irgendwann bei uns haben werden, nicht doch alle eigentlich wieder nach China nach Hause telefonieren.
Ja, oder ob sie aus China kommen, weil dort die Massenproduktion aufgebaut wird.
Damit. Genau. Wie haben jetzt deine Recherchen den Blick auf humanoide KI-Roboter verändert?
Also ich muss erstmal sagen, diese Vision von Elon Musk und anderen, dass wir künftig mal Milliarden humanoide Roboter haben könnten, die uns die Arbeit abnehmen, die finde ich ehrlich gesagt trotz allem schwierig, denn allein der Ressourcenverbrauch wäre ja schon enorm und auch das Missbrauchspotenzial. Also denk nur mal an die Roboterarmeen aus den Star Wars-Filmen. Aber ich fürchte auch, sofern diese Maschinen tatsächlich bald industrielle Massenprodukte werden und darauf steuern wir zu, werden sie wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein und sich nach und nach bestimmte Marktsegmente und Bereiche erobern. Faszinierend ist das Ganze auf jeden Fall. Auch weil Roboter natürlich ein super Gradmesser für die weitere Entwicklung von künstlicher Intelligenz taugen. Also es gibt ja diesen spannenden Vorschlag einer Aufgabe für einen neuen Turing-Test, um quasi die Fähigkeiten einer künftigen allgemeinen künstlichen Intelligenz zu bewerten, die uns Menschen in praktisch allen Bereichen überflügelt. Und die Aufgabe lautet, koche Kaffee in einer dir unbekannten Wohnung. Ja, also du musst den Kaffee finden, du musst die Kaffeefilter finden, du musst die Kaffeemaschine finden, du musst hantieren, das alles zusammenbringen. Also da steckt schon unheimlich viel drin, ja, wenn man sich da nicht auskennt. Und ich denke, wenn der erste humanoide Roboter das kann, dann wissen wir, dass es langsam echt eng wird für die Idee, dass wir die Krone der Schöpfung sein könnten.
Solange unbedingt KI verstehen hören, weil das werden uns die Roboter hoffentlich dann ganz positiv anrechnen, wenn sie die Macht ergriffen haben. Danke, Ralf, für die Recherchen. Und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns immer über Hinweise. Seien es zum Beispiel die neuesten, krassesten Roboter-Videos, kann man uns auch weiterhin schicken. Ihr erreicht uns wie immer per Signal und WhatsApp unter 0152 5952 9753 oder auch per E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de. Und nächste Woche, da ist Feiertag, da machen wir Pause. Es ist eine gute Gelegenheit, alle Folgen unseres Grimme Online Award nominierten Podcasts nachzuhören.
Wow, ja.
Ja, wir freuen uns immer noch total. Das Nachhören, das geht am besten in der Deutschlandfunk-App. Da gibt es auch die Shownotes zu sehen. Also viele Links zu den Themen und Menschen und Robotern, über die wir heute gesprochen haben. Und am besten abonniert ihr uns auch dort in der Deutschlandfunk-App. Und falls ihr uns woanders hört, abonniert, ist das auch in Ordnung. Aber dann gebt uns doch gerne auch ein Like oder eine Bewertung auf dieser großen Plattform. Das wäre vielleicht ein Deal.
Das wäre super.
Ja, und du, Ralf, kochst dir jetzt noch einen Kaffee mit einem Kaffeeroboter?
Eine normale Kaffeemaschine. Ich glaube, noch nicht viel KI drin. Ist mir aber eigentlich auch ganz recht, so ehrlich gesagt.
Ist ja auch ein Ansatz.
Ciao.
Ciao.